Huh? What the film are we watching?
Give me a home where the deer and the antelope play.
Oh, how did we get here? And even worse, is it worth it?
Where seldom is
at the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running from mayor.
And the skies are not
Mayor of Eddington. We need to free each other's hearts.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 106. Und wir haben heute, ich wollte gerade dumm Witz machen, keinen Teddy dabei. Nee, wir sprechen über Eddington, nicht Paddington.
Teddy, ach so, ah ja. Ja. Hallo.
Hallo, ja, herzlich willkommen zum Podcast der schlechten Wortwitze.
Ja, es ist das Ende des Jahres.
Ja, Matze ist natürlich auch dabei. Wir wollen über Eddington sprechen. Wir haben uns den angeschaut gestern. Hatten wir eigentlich geplant, direkt danach aufzunehmen. Und haben uns dann dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und bin deswegen umso gespannter, was du gleich dazu sagen wirst. Es ist der dritte Film mit Pedro Pascal dieses Jahr. Den ich zumindest gesehen habe.
Den wir besprechen oder den wir,
Materialists, mhm. Fantastic Four und jetzt Eddington.
Ich habe noch
Fantastic Four nicht gesehen.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe berufsbedingt letztens noch Freaky Tales gesehen.
Lief der auch dieses Jahr?
Es ist eine gute Frage, ob der, lief der letztes Jahr schon? Nee.
Weiß ich nicht. In den USA war es auf jeden Fall so getaktet, dass du eigentlich 3 Filme parallel im Kino hattest, nahezu, in denen Pedro Pascal mitgespielt hat. Aber um Pedro Pascal soll es gar nicht gehen, so sehr. Also auch, aber in seiner Rolle. Der Film ist von Ari Aster und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
Was der von Ari Aster ist?
Zum Abspann. Ja.
Das hat ja alles nochmal in einen anderen Kontext gesetzt für dich danach.
Danach war mir so einiges mehr klar und ich glaube, hätte ich es gewusst, wäre ich auch mit einer anderen Erwartungshaltung in diesen Film gegangen, was ich so rum aber irgendwie auch recht spannend finde. Der letzte Film, den wir von ihm besprochen haben, war Beau is Afraid, den du ja eher so semi fandest. Mhm. Ja, ich fand den ja gar nicht so schlecht. Ja. Eddington. Geschrieben hat Ari Aster den tatsächlich sehr viel früher als eigentlich modernen Western-Film. Das Ganze spielt in einer amerikanischen Kleinstadt. Der Film ist ein bisschen in der Schublade gelandet und hat ihn nach 2020 dann sozusagen den Pandemiefilter noch einmal drüber laufen lassen. Denn das Ganze spielt 2020 zur einer Pandemie, zur Coronavirus-Pandemie, also ist sozusagen in unserer Welt und Zeit angesiedelt. Und in dieser kleinen Stadt stehen Bürgermeisterwahlen bevor, zu dem der aktuelle Bürgermeister Ted, gespielt von Pedro Pascal, natürlich antritt und auch sich dann im Prozess der Sheriff, der von Joaquin Phoenix gespielt wird, auch zur Wahl aufstellen lässt und nebst sozusagen dem auf der Welt wütenden Coronaviruses eskaliert auch in dieser kleinen Stadt nach und nach alles in diesem Wahlkampf und Welten, Dinge, Werte, alles Mögliche prallt aufeinander. Der Grund, warum wir ja gestern nicht aufgenommen haben, war einfach, weil dieser Film sehr, sehr viel behandelt, sehr, sehr viele Themen aufmacht und ich habe gesagt, ich habe mich schon lange nicht mehr so überwältigt gefühlt nach einem Film von Eindrücken und Themen und ich musste das einmal verarbeiten, du ja auch. Hast du es ein bisschen verarbeitet? Was möchtest du uns mitteilen?
Ja, ich glaube, es war ganz gut, also zumindest für mich, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, einfach um zu gucken, was der Film mit einem macht, ne? Also wie genau er dann wirkt. Aber ich würde sagen, direkt nach dem Abspann hat der Film durchaus das geschafft, ich glaube, was Ari Aster mit dem Film auch unter anderem machen will, außer dass er einen, wie er gesagt hat, Western mit Handys statt Waffen machen wollte, was im Nachhinein Sinn macht, wie oft Joe sein Handy, also aus dem, am Halfter quasi so zückt. Ein Film, der allen voran dieses, der ein bisschen wirkt wie durch einen Instagram- oder TikTok-Feed zu scrollen, also genauso überwältigend ist und überwältigend natürlich in seiner Anzahl an Personen, Figuren, Ansichten, Meinungen, die aufeinandertreffen und dieses natürlich auch ein bisschen Flashback-Gefühl, wie es damals war, 2020, nochmal Stäbchen in die Nase zu bekommen, Maske, nicht Maske, bisschen die Absurdität dieser Zeit, dieses Jahres wird einem nochmal vor Augen geführt. Ein Stück weit kann das, es ist vielleicht auch so ein Moment, das selbst ein Stück weit zu reflektieren, wie wir alle miteinander umgegangen sind als Gesellschaft. Das ist natürlich ein ganz großes Thema in dem Film. Deswegen, das schafft der Film wirklich, also hat er bei mir ganz gut geschafft, dieses einen Haufen Themen so in den Mixer zu schmeißen und auf On zu drücken und so ein Gefühl zu haben von sich orientieren zu müssen in so einem Dickicht an vor allen Dingen Online-Themen. Denn ich denke, das, was Ari Aster mit dem Film allen voran machen will, ist zu sagen, dass es, also gerade in Zeiten wie im Mai 2020, wo der Film stattfindet, es ganz gut gewesen wäre, weniger online, sondern offline miteinander zu kommunizieren. Darüber hinaus ist es dann doch wieder ein typischer Ari Aster-Film, der vor allen Dingen über Figuren funktioniert, die alle von Ängsten und Neurosen getrieben sind und die versuchen, Platz dafür zu schaffen in einer Welt, in der sie auf einmal, also vor allen Dingen Joe, der in dieser neuen Online-Welt für ihn quasi sich nicht mehr richtig ausdrücken kann, keinen richtigen Halt mehr findet. Und da gerade jetzt so in dem, also wo ich jetzt eine Nacht drüber reflektieren konnte, denke ich, dass, also dass es halt durchaus auch ein sehr zynischer Film ist, der am Ende gar nicht so viel Weiterentwicklung in diesem ganzen politischen, gesellschaftlichen Durcheinander zulässt, sondern der vor allen Dingen eher sagt, dass Menschen, wir sollten uns alle gegenseitig zuhören mit unseren Macken, mit unseren Wünschen, mit unseren Ängsten. Und da muss man halt drüber diskutieren, macht das Sinn überhaupt? Also inwieweit, was bietet Ari Aster uns eigentlich an in dem Film? Also darüber hinaus, dass er sagt, in der Zeit, gerade in der Corona-Zeit, was schiefgegangen ist, dass wir alle nicht mehr gescheit miteinander kommunizieren konnten, wollten und dass dann Dinge aufeinandertreffen. Ja, deswegen, ich würde sagen, ich habe gemischte Gefühle, aber es ist, ich fand ihn besser als Beau Is Afraid zum Beispiel, als sein letztes Werk. Einfach weil man sich selbst, man versucht, sich selbst zu orientieren in dem Film. Darüber hinaus glaube ich nicht, dass der Film mich sehr bewegt, inspiriert hat in dem Sinne, aber er hat mich durchaus ein bisschen überrollt und das sehe ich erstmal positiv und ich glaube, dass das ein Film ist, auch von Ari Aster, glaube ich, bewusst so inszeniert, der sehr zum Austausch anregt und wenn man sich die Rezension und die öffentliche Besprechung des Films anguckt, das geht ja von, das ist der schlimmste Film des Jahres zu, das ist der perfekte Mikrokosmos Amerikas, da ist wirklich alles dabei und das finde ich richtig interessant und in dem Sinne hat Ari Aster, glaube ich, mit dem Film, zumindest für mich, es geschafft, was zu inszenieren, was es durchaus zu besprechen gilt. Ja. Wie ging es dir damit?
Ja, ich gehe in einigen Punkten mit. Ich weiß nicht, ob ich ihn besser fand jetzt als Beau Is Afraid. Ich mag es sehr, dass der Film, und das ist was ich sehr häufig auch gelesen habe, was kritisiert wurde, ist, dass das Pacing von diesem Film so off ist. Und ich finde aber, dass er das braucht, einfach um das zu vermitteln, was er machen möchte. So ein bisschen fühlt sich der Film an wie so ein Paul Thomas Anderson Film, aber auf Speed.
Ich habe mich auch ein bisschen an One Battle After Another zurückerinnert gefühlt, stimmt.
Ja, ich finde aber die Beobachtung, die du gemacht hast, dass, also weil wir machen ja unheimlich, beziehungsweise Ari Aster macht unheimlich viele Themen auf. Eigentlich alles, was die Gesellschaft da bewegt hat. Ich habe tatsächlich mal eine Liste gemacht und ich weiß nicht, ob sie vollständig ist. Aber natürlich haben wir die Pandemie. Wir haben Waffen, Gewalt, wir haben politischen Extremismus, wir haben Polizeigewalt, wir haben Rassismus, aber dann auch irgendwie Rassismus. Dann aber auch eine Doppelmoral dahingehend, dann persönliche Traumata, sexualisierte Gewalt, Sekten und Kulte, dann irgendwie so die junge Generation und so ein Protesttum und dann soziale Ungleichheit, Verschwörungstheorien tauchen irgendwie auf. Alles drin, was da halt, also er will sich ja gar nicht auf ein Thema committen und sagen, er möchte ja auch nicht sagen, hey, so geht's besser, sondern es sind ja alles Themen, die unsere Gesellschaft permanent beschäftigen und vor allem dadurch, dass wir mittlerweile soziale Medien haben, so viel Informationsinput tagtäglich bekommen. Also ich habe letztens irgendwo gesehen, dass wir an einem Tag so viel Informationsinput bekommen, wie Menschen im Mittelalter in ihrem ganzen Leben.
Den Fakt habe ich auch letztens gelesen.
Das ist eine so krasse Zahl, was wir und unser Hirn irgendwie auch an Eindrücken verarbeiten, sortieren und sonst was machen muss. Und deswegen so ein bisschen Form follows Function braucht der Film dieses Pacing, was komplett off ist. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ich am Anfang noch etwas müder war. Ich weiß nicht, ob das mein Kaffee war, der dann irgendwann gekickt hat, aber ich bin einmal kurz nach hinten weggenickt und dann ist aber im Film so ein bisschen der Twist passiert, beziehungsweise ging die Eskalation auf die nächste Stufe und ab da war ich bis zum Schluss die letzten 1,5 Stunden wach. Und ja, Pacing ist off, aber irgendwie für das, glaube ich, was er erzählen möchte, ist es genau das Richtige. Und deswegen finde ich das eher gut und gelungen, da nicht nach einem irgendwie 0815 Erzählstrang zu arbeiten.
Ja, also er ist, er fühlt sich genauso kompliziert an, wie das echte Leben ist. Was heißt kompliziert ist vielleicht das falsche Wort, aber wirr und
überraschend und unberechenbar irgendwo. Ja, also ich weiß nicht, genau. An der Stelle kommen jetzt ein paar Spoiler auch. Während ja schon anfangs noch irgendwo ein bisschen mehr geredet wird, aber man wird auch handgreiflich. Man hat ja schon trotzdem Situationen, die George Floyd-Thematik wird aufgegriffen, dass sie irgendwo passiert, weshalb Proteste passieren. Aber es ist anfangs noch sehr friedlich. Und dann finde ich aber, dass der Sheriff den Bürgermeister einfach so mal in seiner Wohnung wegsniped und seinen Sohn gleich noch dazu. Das war für mich schon so eine sehr schnelle Eskalation dann auf einmal. Und dann ging das Teufelsrad ja nur noch schneller weiter. Aber das
Also es gibt in dem Film halt keine Person, mit der wir wirklich mitgehen sollen. Ich denke, am Anfang denkt man noch ein bisschen, es sei Joe, der in seinem gutmütigen Wesen, aber er kommt ja schon aus so einer, ich sag mal, konservativen Denkrichtung und er steht der ganzen Lockdown-Sache ja auch skeptisch gegenüber. Also, ne, hier gibt's noch gar, wir hatten noch keinen Corona-Fall, warum sollten wir Masken tragen? Er selbst hat Asthma und also der typische Fall von, dass er mit einer Maske sich nicht wohlfühlt und wie er mit dem älteren Herrn umgeht, der vor dem Supermarkt steht. Ich finde, also diese ganze Supermarkt-Szene, das war für mich so die am nächsten dran war an wie man es selbst erlebt hat. Wir waren alle im Supermarkt, wir waren alle draußen und es gab diese eine Person, die keine Maske tragen wollte oder so und wie man mit der Situation umgeht. Und er ist ja der menschlich versucht, da ranzugehen. Und, ne,
ja, ich finde ihn auch in ein paar Thematiken gar nicht so nahbar, aber weil wir natürlich auch in Europa, glaube ich, die Pandemie sehr viel anders erlebt haben als in Amerika.
Ja,
und das natürlich die die amerikanische Sichtweise auf diese ganzen Themen ist. Ich meine, wir hatten nicht eine komplette, also die ganze Black Lives Matter-Bewegung so präsent und diesen Zwang auf die und auf die Straße zu gehen und sich zu versammeln. Und das war ja bei uns alles sehr viel anders geregelt, auch unter einer anderen politischen Führung.
Das kommt nur sowieso noch dazu. Deswegen, also der Film hat ja verschiedene Standpunkte oder Perspektiven auf jeden Fall. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass der Film wirklich versucht, alle Perspektiven zu zeigen. Das glaube ich nicht. Er tut so ein bisschen so. Aber ich finde zum Beispiel der Umgang mit dieser, ich nenne sie mal, woken, linken Demonstrationsbewegung, also die ganzen Kids, die auf der Straße Black Lives Matter aufgreifen, das hat schon so ein bisschen Boomer-Touch, wie ich Jugendliche verstehe, wie sie mit sozialen Netzwerken umgehen. Das war schon so ein, ich will nicht sagen cringe, aber es gab dieses eine Extrem, das wir gesehen haben. Es gab keinen vernünftigen Jugendlichen mehr in diesem Ort.
Das wurde schon irgendwie, finde ich, auch ein bisschen sehr belächelt, auch weil irgendwie sie von einem ins andere Argument gegangen sind, was oft gar nichts miteinander zu tun gehabt hatte, weil sie irgendwie dann direkt noch auf dieses, okay, wir sind eigentlich auf Native American Boden und das hier ist gestohlenes Land und so alles durcheinander gewürfelt. Hauptsache, wir sind so dagegen. Und ich fand auch, dass das inklusive dieser krass organisierten Antifa, die dann ihre eigenen, mit einem Privatjet, ihre eigenen, ich weiß nicht, ob man sie Attentäter oder Söldner in diese Stadt schicken, irgendwie so ein Spezialkommando, die ausgerüstet sind wie sonst was, aber trotzdem Plakate dabei haben.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Fand ich schon arg drüber.
Ich wusste auch nicht, ob man die wirklich also zur Antifa lesen, also gehörend lesen soll, oder ob das eigentlich irgendwie die reiche Elite im Hintergrund ist, die nur so tut, als ob, also weißt du, die im Hintergrund die Fäden führen, indem sie so eine Spezialeinheit da reinschicken, die so tut, als sei sie der Antifa zugehörig. Keine Ahnung, weiß ich
jetzt auch nicht. Es wird ja nie ordentlich gesagt, aber es ist schon es ist schon sehr, sehr überspitzt dann teilweise auch gewesen. Es hat mich so ein bisschen wie bei One Battle After Another an die Christmas Association erinnert. So diese eine Unbekannte, die irgendwie reinkommt und versucht aufzuräumen.
Ja, und ich finde also generell, dass da die Parallele zu One Battle After Another ist, für mich, dass der Film doch eher aus so einer, wie soll ich sagen, mein Gefühl ist, dass der Film aus so einer konservativen, liberalen Perspektive zeigen will, schau mal, auf beiden Seiten gab's Spinner, oder auf beiden Seiten wurde's schwierig, und die Kommunikation von allen Leuten war irgendwann, weil ich meine, Joe, das wird ja sehr schnell klar, dass der auch nur ein feiger Opportunist ist, der über Leichen geht, um das zu erreichen, was er erreichen will. Und wir haben natürlich noch seine Familie, die so, seine Frau und seine Schwiegermutter, die so komplett in auf die schiefe Bahn kommen mit Verschwörungstheorien, und Austin Butler als Verschwörungsguru, der so einen kurzen Auftritt noch hat, wo ich auch nicht weiß, also das war auch so ein, guck mal, den haben wir ja auch noch im Film. Moment, das hat auch irgendwie nicht so wirklich irgendwo hingeführt. Das hat ein bisschen was mit Joes Charakter gemacht, weil er, also in seiner Männlichkeit auch als Figur, ne, dass er seine Frauen im Leben, die zu Hause beim Wohnen verliert. Aber
es war auch einfach nur so, hey, guckt mal, sowas ist in der Zeit auch passiert, dass einfach Verschwörungstheorien und Menschen, die, weiß ich nicht, auch dadurch Angst bekommen, sich Dingen zuwenden, die sie sich einfacher oder anders erklären können, einfach aufgrund dieses Ganzen. Es ist, glaube ich, einfach nur so, das ist übrigens auch noch passiert. So habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, weil das hat, abgesehen von Joe, eigentlich mit keinem Charakter wirklich viel gemacht, außer ihn halt noch mehr eskalieren zu lassen. Ich weiß auch gar nicht, es ist ja auch so ein bisschen, er lässt sich ja irgendwann dann auch mal gegen Covid testen. Das Testresult sieht man, glaube ich, nie.
Ja, aber er hustet verdächtig.
Und hat auch irgendwann, schmeckt er nichts mehr, wo er dann sogar den Kaffeesatz isst. Aber er nimmt sowieso seine Gesundheit nicht so ernst. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen gebuggt hat, aber irgendwie passt sie zum Charakter. Denn neben seinem Schlafplatz steht die ganze Zeit so ein Beatmungsgerät für Leute, die Schlafapnoe haben. Und er nutzt es kein einziges Mal. Und das, ich habe mich wirklich dann gefragt, so, warum stellt eine Ausstattung sowas dahin? So, war es mal angedacht, dass er es nutzt, wenn er dann im Bett liegt und schläft? Oder soll das wirklich einfach nur dem zeigen, dass der Charakter sich und seine Gesundheit eigentlich gar nicht so ernst nimmt, weil er denkt, er steht da drüber? Mhm. Ja, fand ich super interessant.
Das ist ja, irgendwie kann man das Letzte, das dieses, durchaus lesen. Ja.
Sehr präsent aufgefallen, dieses Gerät.
Ja. Ich denke, so im Gesamtbild, wir haben auch noch die Native Americans da, die auch zur Polizei gehören, wo man durchaus argumentieren kann, dass der Film, da kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie sinnvoll oder weiterführend ist, dass ausgerechnet die guten Cops in Town sind, ob das jetzt zu platt ist oder nicht. Aber am Ende kriegen die es ja natürlich auch ab. Es ist schon eine sehr, alles insgesamt eine sehr zynische Sicht auf die Zeit und auf das Miteinander und auf Eddington als amerikanischen Mikrokosmos und ist halt alles doch sehr geprägt von, und ich glaube, also da muss man den Film wirklich aus der amerikanischen Sicht versuchen irgendwie zu lesen, weil das schon sehr von diesem amerikanischen Ideal des Individualismus geprägt ist. Also das steht über allem, ne? Mein Recht, das zu tun und das zu sagen, was ich will. Das ist in Amerika halt nochmal ganz anders als in Europa. Und das scheint hier auch sehr durch. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass der Film im Prinzip etwas, also uns ständig etwas zeigt, was wir ja alle in der Essenz wissen, nämlich, dass wir alle unsere Bedürfnisse und Ängste haben, mit denen wir auch gerade in so einer Zeit mit einem Lockdown konfrontiert wurden und werden. Das ist ein bisschen so das Argument, wir müssen uns alle ein bisschen mehr zuhören, dann wird die Welt auch schon wieder besser. Und das ist ja in der Essenz irgendwie auch richtig, aber das ist, wenn du dir dann das große politische, gesellschaftliche Großkonstrukt anguckst, einer ganzen Nation oder der ganzen Welt, man kann das auch hier übertragen mit, warum wählen die Leute gewisse Parteien in Deutschland? Müssen wir denen besser zuhören oder nicht? Ne? Das ist ja auch immer diese berühmte Frage. Und die stellt Ari Aster eigentlich auch in Eddington. Und dadurch finde ich, dass er so ein bisschen schwebt zwischen, was wäre eigentlich die politische große Lösung, alle irgendwie einzufangen in so einer Konfliktsituation. Ja. Und jeder Einzelne will ja seine Stimme gehört haben, weil darum geht es ja ganz stark. Also seine Frau geht weg, weil sie möchte das ausleben, was sie mit Austin Butler ausleben kann und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie du das. Ich finde, der Film darüber hinaus macht der Film dann halt auch nichts, außer eine zynische Sicht genau darauf zu haben.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das der Anspruch von Ari Aster unbedingt gewesen ist, da zu sagen, hey, ich biete euch als Gesellschaft eine Lösung, weil ich glaube, das kriegt man gar nicht hin, weil es dafür viel zu komplex ist. Ich weiß nicht, ob es vielmehr ein Spiegel ist, einfach zu sagen, hey Leute, das ist das, was ihr gerade tagtäglich macht und passiert und einen damit mehr oder weniger. Weil ich weiß auch gar nicht, ob, auch wenn manche Sachen überspitzt sind, ja, wie so weit von der Realität sind sie halt nicht weg. Und das ist halt auch wieder ein Thema, was wir ja bei One Battle After Another, bei Bugonia, bei Mickey 17 irgendwie auch hatten. Du gehst aus dem Kino raus und bist jetzt nicht so, boah, krass, diese Überhöhung dieser Dinge zeigt mir nochmal einen anderen Blickwinkel, sondern du gehst raus, hast deinen Informationsinput, schaust die Nachrichten am nächsten Morgen und eigentlich genau das passiert. Ich glaube gerade davon, dass du einfach eher diesen Overload da drin hast in diesem Film, dass der dich so, eigentlich als würdest du auch nur so durch deinen Instagram-Feed gehen, aber du kriegst halt ein Reel nach dem anderen mit Problemthemen ausgespielt und keinen coolen, süßen Corgi Content oder tanzende Leute von irgendeiner TikTok-Challenge dazwischen. Ja. Sondern du kriegst halt einfach nur Konflikt, krasses, schweres Thema. Und einfach da einfach mal zu sagen, so, weil es gibt ja, also, das ist halt auch so, es ist halt dann doch irgendwie so ein Abbild von, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es wird sich keinerlei positioniert, sondern einfach nur, dass es gerade passiert oder das passiert gerade in einer Wulst an Overload, dieser Spiegel zu sagen, das passiert hier gerade, fasst euch mal an die eigene Nase, und zwar jeder Einzelne, so, das passiert hier, egal ob du gerade was dagegen unternimmst oder nicht, oder ob du manche Sachen verursachst. Und diese Frage, warum ist es eigentlich gerade so scheiße? So, guck mal in den Spiegel, du bist Teil davon und du kannst es ändern irgendwo. Ich glaube, er möchte einfach nur die Leute vor den Kopf stoßen, um sie vielleicht aus dieser Taubheit vielleicht auch irgendwie rauszuholen und zu sagen, da läuft gerade gewaltig was falsch, ändert was daran. Aber ich glaube, dieses, das ist zu komplex, als dass das er als Einzelner lösen könnte. Da ist jeder von uns auf der Erde irgendwie in der Pflicht, das zu tun. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sein Ziel war.
Ja, also ich glaube nach wie vor, dass vor allen Dingen sein Ziel ist, dass man sich darüber unterhält oder über den Film unterhält und daraus seine eigenen Schlüsse zieht. Und er, also den Spiegel, das kann ich alles nachvollziehen. Das ist auch das, was ich gefühlt habe einfach, ne? Also das sich selbst daran zurückzuerinnern, wie das war, und man erkennt sich vielleicht hier und da in irgendwelchen Situationen auch immer. Wobei, ich meine, das vieles ist ja einfach nur sehr schwarzer Humor. Es gibt wirklich auch witzige Szenen in dem Film. Ich glaube, eine der witzigsten, zynischsten Szenen ist, als die junge Mädel, wie heißt der Polizeioffizier, der schwarze Michael, glaube ich, bei den Protesten zu ihm hingeht und sagt, komm doch auf, du musst doch auf unsere Seite, siehst du ja nicht, dass wir für dich kämpfen, und ich fühle mich so nichtig jetzt neben dir, ich verdiene das alles hier gar nicht. Und das waren schon witzige Szenen, oder wie er in dem Café versucht, live zu gehen und zu streamen, und irgendwie sind nur 5 Leute da, die gekommen sind, um ihm zuzugucken. Ja. Der Film hat schon schöne, entlarvende Momente für jeden einzelnen Charakter. Ich denke, dass, also wir haben natürlich auch das Ende, das nochmal eine zynische Überhöhung ist, weil am Ende der Tech-Konzern natürlich gewinnt und das bekommt, was er haben will, nämlich Ted, der Bürgermeister, will das ja hinbauen. Und ja, wir sehen das ja auch ganz am Anfang, dieser Obdachlose, der nach Ennington reinkommt und, ne, an diesem Schild vorbeiläuft. Das ist ja so der große Unbekannte, der könnte für die Tech-Company stehen, der könnte aber auch für den Covid, also für Covid stehen oder für das Coronavirus stehen, der in dieses Town reinkommt, und der spielt dann auch eine Rolle und wird dann noch erschossen später von Joe und so. Ich denke, dass, also das übergeordnet die reiche Tech-Elite da auch mit drin ist. Ich finde, was ein bisschen fehlt allerdings, ist trotzdem der politische Kontext, und ich denke, dass man da auch ein bisschen mehr Mumm hätte zeigen können, weil das ja alles immer, also damals war noch Trump in seiner ersten Amtszeit, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und wir wissen alle, wie er damit umgegangen ist. Und das ist ja nicht nur ein Film, der jetzt, also ein Kommentar auf 2020 ist, sondern natürlich auch ins heutige Jetzt gelesen werden will. Und wir haben mal in Amerika Bedingungen, da finde ich es ein bisschen schade, dass die unkommentiert bleiben in dem Film, weil die unser Miteinander natürlich auch beeinflussen. Also wir haben den Einzelnen, der den Spiegel hier in dem Film vorgehalten bekommt, ja, aber wir haben nun mal eben ein Trump-System in den USA, das das Ganze ja unendlich befeuert im Moment und damals auch schon eigentlich. Und dahingehend finde ich sowas wie, wir haben dieses Jahr noch Mickey 17 gehabt, der, sage ich mal, da eine andere, den ich jetzt nicht wahnsinnig viel besser fand, aber ich fand ihn in seiner, ich sag mal, Vision, wie wir uns in so einem politischen System, ne, also wie wir uns da verhalten, ja, können, wie wir dagegen kämpfen können. Das fand ich zumindest dahingehend, ich weiß nicht, wie ich da rausgehe, mit welchem Gefühl, das fand ich dann ein Ticken spannender, aber also ich ziehe aus beiden Sachen.
Es ist natürlich auch einfacher, das in einem sehr viel
Sci-Fi-Setting zu haben.
Ja, ja. Genau, Setting zu haben, um das Ganze ein bisschen zu abstrahieren. Hier wäre Ari Aster wahrscheinlich auch sehr in den Konflikt und ins Kreuzfeuer gekommen, weil er trotzdem irgendwo, ja, weiß nicht, oder hättest du das Gefühl, dass er dahingehend mehr Position oder einfach nur diesen Player und dieses System sozusagen noch mit darstellt?
Ich finde, dass er den Spiegel gut getroffen hat, den du beschrieben hast. Und das ist ja auch das, was ich gefühlt habe, dieses Überwältigtsein und sich damit kurz auseinanderzusetzen. Ich finde aber, wenn ich dann drüber nachdenke, mehr hat der Film dann aber auch für mich nicht. Man kann natürlich sagen, okay, das ist alles und das ist auch genug. Ich finde es aber, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie, mir fehlt da der nächste Schritt, wir haben natürlich die Eskalation am Ende, man könnte natürlich sagen, das Desaster, in dem Amerika sich befindet, ne, dass jeder einfach nur noch sich gegenseitig abknallt, mit dem größten Kaliber, das er findet. Und das verstehe ich auch alles und das habe ich auch alles so gelesen, bis hin zu der letzten Szene, wo Michael im Schusstraining nochmal da sitzt und dann die Headshots macht und deutlich besser schießt als noch vor einem Monat oder keine Ahnung, wann das wie der Zeitsprung war. Und er, gezeichnet von Narben, auch das kann man natürlich wieder lesen auf die Geschichte der afroamerikanischen Bevölkerung. So, das, also ich finde das alles irgendwie gut, aber ich finde es irgendwie nicht sonderlich clever in dem, also wie ich das jetzt weiterdenke für mich persönlich, außer, dass es eine Reflexion ist.
Mit dem Lösungsansatz oder dem wird man alleine gelassen oder sozusagen, ja, ich stoß dich einfach mal vom Kopf in der Hoffnung, dass du auf eine Idee kommst, so ein bisschen.
Ja, so, und ja, genau, und ich weiß halt nicht, ob das uns wirklich weiterbringt. Klar, sollten wir uns alle reflektieren, das ist klar. Aber das Problem ist halt nicht damit gelöst, dass wir alle ein bisschen netter zueinander sein müssen.
Nee, ich weiß auch nicht, ob der Film die Aussage trifft. Er schüttelt die Leute eigentlich nur durch in der Hoffnung, dass sie aufwachen. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch genug, die halt einfach so, ja gut, jetzt bin ich durchgeschüttelt worden.
Nee, aber ich finde es gut. Also ich merke, wie ich darüber reflektieren will nach dem Film.
Ja.
Und das reicht mir eigentlich schon, dass ich so in das Gespräch jetzt komme über den Film.
Ja. Wir haben ja ein paar Filme dieses Jahr gehabt, die so politische Themen auf unterschiedlichste Art und Weise aufgreifen. Mhm. Mickey 17, One Battle After Another, Bogonia haben wir schon genannt. Ich finde auch Sinners auf einer ganz anderen Ebene und auch ein anderes Thema, aber war dahingehend auch. Sie gehen ja alle sehr unterschiedlich ran und haben auch einen teilweise anderen Fokus. Mhm. Wo würdest du Eddington dahingehend einordnen?
Ah, irgendwo im Mittelfeld. Also ich finde, dass Sinners eine deutlich, deutlich stärkere eigene Stimme hat. Bogonia fand ich auch deutlich eleganter, geradliniger gelöst. Ich würde Eddington so ins Mittelfeld setzen. Also ich fand ihn zum Beispiel, er macht mehr mit mir als One Battle After Another.
Ja, ich glaube, bei One Battle After Another standen dann die persönlichen oder die Personen schon noch mal stärker und deren Schicksale im Vordergrund. Ich glaube, für mich Bogonia definitiv der stärkste Film, aber er schafft es auch im Vergleich zu Eddington. Er nimmt sich halt ein Thema ein bisschen isolierter raus, was ihnen ein bisschen, was der Fokus und ich glaube, diese Thematik, das habe ich ja damals in der Folge auch schon gesagt, dieses, was passiert eigentlich, wenn diese Extremen aufeinandertreffen in der Welt, in der wir uns gerade befinden und wie kann man sich dahingehend wieder annähern, macht der halt ein bisschen mehr Spielfläche auf als Eddington jetzt, der ja, finde ich, gar nicht so sehr irgendwie ein Extrem gegen das andere stellt, was ich gleichzeitig aber auch wieder stark finde, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken mir sowieso auf den Senken geht. Das ist es halt nicht. Aber es ist irgendwo versucht man, glaube ich, bei Eddington, was ich einen sehr interessanten Take finde, auch wenn das definitiv nicht alle Sachen sind, aber irgendwie ein bisschen mehr Perspektiven und Iterationen abzudecken und Abstufungen von gesellschaftlichen Positionen und Bildern. Da ist definitiv nicht alles dabei, weil ich glaube, da gäbe es zum Beispiel auch noch die das überhaupt gar nicht interessiert und einfach nur Aber die tauchen im Film natürlich nicht auf. So. Mhm. Was haben die da groß zu kommentieren? Außer, dass sie irgendwo vielleicht im Kreuzfeuer stehen. Aber trotzdem, also irgendwo ja auch eine, es bringt trotzdem nochmal einen anderen Aspekt rein, wie auch die anderen Filme. Aber das ist ja gerade das Schöne, dass sich da so unterschiedliche Regisseure auch an die Themen rangewagt haben. Hast du noch was auf deiner Liste stehen? An Punkten? Noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ich bin alles losgeworden zu erdenken, was ich sagen wollte.
Ja.
Hast du noch was?
Nee, die eine Nacht drüber schlafen hat auf jeden Fall geholfen.
Mhm.
Also war gut, dass wir heute erst aufgenommen haben.
Ja.
Es ist ein Film, der auf jeden Fall Eindruck hinterlassen hat. Und einen länger und noch ein bisschen, also einer auf jeden Fall der Filme, der länger dieses Jahr nachhalt.
Ja, also das muss ich ihm zugutehalten, dem Film. Der hat was mit mir gemacht. Und ich hatte Spaß, einfach jetzt mal kurz über diese ganzen Themen, also die aufzudröseln und drüber nachzudenken, was hat uns Ari Aster hier uns eigentlich aufgetischt.
Ja. Ein Horrorfilm auf eine doch irgendwie wieder ganz andere Art und Weise.
Aber doch schon sehr seine Handschrift, ne? Also es ist wirklich,
ja,
gerade mit Beau's Afraid als Vergleich, Figuren, die allesamt mit Ängsten und Neurosen zu kämpfen haben und auch die Mutterfiguren, ne? Wenn ich drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, in Midsommar, aber sonst Hereditary, Beau's Afraid, immer diese,
ja,
diese Mutterfigur im Hintergrund, die sehr bedrohlich ist auf unseren Main-Character.
Ja, die hat er ja da am Ende auch wieder ein bisschen weird rausgearbeitet, als sie sich dann...
Ja, aber so dieses Verhältnis, neben, ne? Diese Abhängigkeit. Ja, aber auch,
wie sie sich dann neben den Mann ihrer Tochter ins Bett legt und dann noch der Pfleger...
Ja, genau, mit dazu steigt, ja.
Super weirde Endszene, aber...
Ja, ich meine, das ganze Ende mit dem Rollstuhl und alles, das war auch schon echt skurril.
Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es lesen soll.
Ich auch nicht, weil...
Kriegt er, was er verdient, weil er das alles noch mit angucken muss? Weil er halt, trotz dass er zweimal ein Messer mitten in den Schädel gerammt bekommen hat, nicht gestorben ist, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man das so karmamäßig lesen kann. So, du musst das jetzt noch mit angucken vor deinen Augen, so ungefähr.
Ja, oder und
gleichzeitig wird er trotzdem irgendwie so halb als Held gefeiert. Also,
der Film spielt ja schon öfter mit dem Gedanken der Sünde Amerikas. Ne? Also, da wird ja öfter mal der Satz gedroppt, dass wir es verdient haben. Wir haben nichts verdient hier von dem, was wir besitzen. Ne? Das haben wir uns alles gestohlen und genommen und vielleicht ist das unterschwellig, was mitschwingt.
Dann soll es das gewesen sein für die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?